Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's up, Corporate Finance mit einem sehr speziellen, aber umso interessanteren Thema. Factoring in der Insolvenz. Ich bin Michael Hetzstück und ich darf euch durch diese Folge begleiten. Ich freue mich, dass wir unser Thema aus beiden relevanten Perspektiven beleuchten können und das auch noch mit zwei sehr erfahrenen Fachleuten. Mein erster Gast ist Markus Tauch. Er ist Head of Client Liquidation bei der Targo Bank, einem der größten Factoring-Anbieter in Deutschland. Hallo, Herr Tauch.
Ja, hallo, vielen Dank.
Und für die zweite Perspektive haben wir keinen geringeren als Dr. Frank Kreuznacht gewinnen können, mit über 1900 Verfahren auf dem Buckel, einer der erfahrensten und angesehensten Insolvenzverwalter des Landes. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, Herr Kreuznacht.
Vielen Dank für die Gelegenheit, mitwirken zu dürfen. Vielen Dank.
Herr Tauch, ich beginne mal mit Ihnen. Passiert es eigentlich oft, dass Unternehmen aus Ihrem Kundenkreis die Factoring nutzen, in die Insolvenz schlittern?
Naja, das kommt natürlich vor. Ja, wie bei allen Kreditkunden ist auch der Factoring-Kunde hin und wieder mal in der Insolvenz. Das hängt auch ein bisschen mit dem Produkt natürlich insofern zusammen, als dass wir doch einen gewissen Anteil an Kunden haben, die nicht gerade im allerbonitätsstarksten Bereich sind. Ja. Das ist logisch, das ergibt sich aus dem Produkt selbst auch heraus.
Wie erfahren Sie als Factoring-Anbieter davon, wenn einer Ihrer Kunden Insolvenz anmeldet, und was für eine Maschine setzt es in Ihrem Haus in Gang, wenn es soweit ist?
Naja, im besten Fall haben wir natürlich eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu unserem Kunden und der gibt uns, sollte uns dann eigentlich auch Bescheid geben, vielleicht auch ein, zwei Tage vorher, so dass man schon ein paar Sachen in Richtung Insolvenzverfahren einstellen kann, die vielleicht dann sogar auch dem Insolvenzverwalter tatsächlich zugutekommen. Also das ist der normalste Weg und bei einer vernünftigen Kundenbeziehung ist das in der Regel auch so,
ja. Wenn ich da ergänzen dürfte, es ist sicherlich heute ja so, dass wir eine Vielzahl von Verfahren, insbesondere wenn es eigenverwalteten Insolvenzverfahren sind, was ja immer einen größeren Stellenwert in der Praxis einnimmt, die sind ja professionell in der Regel vorbereitet. Und aufgrund der hohen Bedeutung für die Finanzierung des Unternehmens, der Unternehmensfortführung, die ja in einem bereits eingerichteten Factoring liegt, spielt es gerade in der Vorbereitung des Verfahrens natürlich eine große Rolle, mit diesem Hauptfinanzierer, mit dem Faktor, auch im Vorfeld des Insolvenzverfahrens Kontakt aufzunehmen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass das Factoring auch im Insolvenzverfahren, im vorläufigen Insolvenzverfahren aufrechterhalten werden kann. Von daher liegt es häufig schon im Interesse des Unternehmens, des Kunden der Factoring-Gesellschaft, sich auch frühzeitig mit dem Faktor als Finanzierer ähnlich wie mit Banken in Verbindung zu setzen.
Was machen Sie denn da, Herr Tauch, Sie und Ihr Team, wenn es soweit kommt und Sie rechtzeitig informiert werden? Welche Vorbereitungen treffen Sie, dass der Übergang reibungslos gestaltet wird und ein Insolvenzverwalter, der hinzukommt, dann vielleicht auch direkt mit der Arbeit inklusive Factoring beginnen kann?
Naja, für uns im Factoring, das ist ja eine Forderungsfinanzierung. Wir kaufen Forderungen an und die daraus resultierende Liquidität bekommt der Factoring-Kunde. Das heißt, für unsere Finanzierung ist das A und O ein sauberer Forderungsbestand. Ja, ich rede jetzt nicht von der Bonität der Abnehmer. Da wir echtes Factoring machen, ja in der Delcredere-Pflicht. Das ist ein gesondertes Thema. Das interessiert mich erstmal gar nicht so, sondern mich interessiert, dass die Forderungen ansonsten werthaltig sind. Ja, sprich, dass keine Einwendungen oder Einreden von Abnehmern vorliegen, dass diese Lieferungen für die Forderungen, die wir angekauft sind, auch tatsächlich erfolgt sind. Ja. Das zum Beispiel, also ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Rechnung bekommen und da ist die Ware vielleicht noch bei der Spedition, ja, und die Spedition bekommt dann auch Wind von dem Insolvenzantrag, hat vielleicht selber noch Forderungen gegenüber unserem Kunden. und macht ein Speditionspfandrecht geltend. Ja, das sind alles so Themen, die müssen geklärt sein, um ein weiteres Factoring-Zusammenarbeit sauber zu gestalten. Ja, das kann auch der Verwalter in der Regel sonst nicht verantworten, dass wir da mit einem Forderungsbestand starten, in dem Sachen verschlummern, aus denen sich vielleicht Rückbelastungen ergeben, ja, die dann auch insolvenzrechtlich angreifbar wären. Das sind Themen, die wir versuchen, schnellstmöglich zu klären, häufig aber auch schon geklärt werden durch den Kundenbetreuer, der vorher zuständig war. Ja. Das heißt, wenn der Factoring-Kunde auf ihn zukommt, auf seinen Kundenbetreuer und sagt, hör mal zu, es sieht vielleicht so aus, dass wir Antrag stellen müssen, wollte ich schon mal sagen, dann wird der Kundenbetreuer selbst schon sagen, ja, okay, kennen die Themen, die dann auch den Herrn Tauch interessieren, gib nochmal Bescheid zum Forderungsbestand. Ja, was ist, haben wir Themen oder haben wir eigentlich die üblichen Sachverhalte nur und die sind abgedeckt durch die üblichen Einbehalte? Ja? Das ist erstmal der Dreh- und Angelpunkt für alles Weitere. Ja?
Da kommt aber auch dann eine sehr intensive Zusammenarbeit, ja, wenn die Finanzierung über das Factoring läuft, auch mit dem Faktor ja häufig auf. Wir versuchen ja gerade in der Verfahrensanbahnung, in der frühen Phase des Verfahrens, genau diese Punkte, Speditionspfandrecht, mögliche Einwendungen, die ja in Insolvenzverfahren von Kunden häufiger erhoben werden, um einfach Liquidität möglicherweise auch bei den Kunden zu ersparen, um auch mögliche potenzielle Einwendungen, die der Kunde möglicherweise berechtigt hat, Kunde des Schuldners, meine ich damit, die auch sicherzustellen, versucht man natürlich als seitens der Insolvenzverwaltung gemeinsam mit dem insolventen Unternehmen da frühzeitig auch mit der Kundenseite zu sprechen, dass solche Einwendungen möglichst gering kommen, dass die Dinge besprochen werden können, dass Speditionspfandrechte möglicherweise abgelöst werden können, um einfach dem Faktor auch eine gute Grundlage zu geben, weiter die Zahlung zu leisten und nicht erst damit konfrontiert wird, dass übermäßige Einwendungen jetzt im Raum stehen und möglicherweise damit das Factoring gefährdet. Denn man muss eins berücksichtigen, der Faktor hat regelmäßig auch Kündigungsmöglichkeiten im Insolvenzverfahren, die jetzt nicht zwingend auf das Insolvenzverfahren als Ereignis rekurrieren. Da hätten wir eine Problematik mit dem 119 INSO, insolvenzbedingte Lösungsklauseln. Aber die Verschlechterung der Vermögenslage ist ein häufiger Grund, auch ein Factoring-Verhältnis gegebenenfalls zu beenden. Und das wäre für die Finanzierung des Unternehmens im Rahmen der Betriebsfortführung im Insolvenzverfahren natürlich von ganz erheblich negativer Bedeutung.
Wie fällt denn Ihre Bilanz aus, Herr Kreuznacht als Insolvenzverwalter? Ist Factoring in der Insolvenz aus Ihrer Sicht eher ein stabilisierender Faktor oder eher ein potenzielles Ärgernis?
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Ich mache das schon seit einigen Jahren und habe eigentlich eine Entwicklung wahrgenommen. Das Factoring war in den ersten Jahren, wo wir damit konfrontiert worden sind, eher schwieriger aufrechtzuerhalten in Insolvenzsituationen. Da ist aber ganz klar eine Entwicklung eingetreten, dahingehend, dass die meisten Factoring-Gesellschaften wirklich kooperativ mitarbeiten, um das Factoring auch in der Insolvenz aufrechtzuerhalten. Von daher bildet ein Factoring, wenn es eingerichtet ist, auf jeden Fall eine ganz wesentliche Grundlage, die es zur Fortführung des Unternehmens zu erhalten gilt. Es ist eines der ganz maßgeblichen Finanzierungsinstrumente, weil in der Insolvenzsituation werden umswitchen auf andere Finanzierungsformen, beispielsweise über Kontokorrente bei Banken oder über Lieferantenkredite, ja gar nicht möglich. Von daher ist es schon von zentraler Bedeutung für die Liquiditätssteuerung im Rahmen des Insolvenzverfahrens mit den Factoring-Gesellschaften entsprechende Lösungen zu erzielen.
Was für Möglichkeiten eröffnen sich Ihnen denn in der Insolvenzverwaltung, wenn Factoring schon am Start ist, die Sie sonst vielleicht nicht hätten?
Ja, ich glaube, es sind erstmal keine neuen Möglichkeiten. Ich glaube, das Risiko liegt maßgeblich darin, dass das Factoring verloren geht, weil der Faktor factort die Forderung. Wir müssen weiter die entstehenden Forderungen aus dem Produktionsgang zum Factoring anbieten, um daraus die Liquidität zu generieren, die wir brauchen. Weil eine andere Variante steht ja nicht zur Verfügung. Der Kunde wird auf Zahlungszielen, der Kunde wiederum des Schuldners, auf Zahlungszielen beharren, sodass uns die Liquidität nicht zufließt. Über den Faktor haben wir kurzfristig, ja, von wenigen Tagen, ja, einen Rückfluss der angekauften Forderung. Von daher würde ein Zusammenbrechen des Factorings in der Regel schnell damit korrespondieren, dass auch ein Unternehmen im Rahmen seiner Betriebsfortführung nicht aufrechterhalten werden kann. Von daher ist dieser Faktor Factoring ein ganz, ganz erheblicher, den es zu erhalten gilt.
Gibt es auch Punkte, die Ihnen das Leben schwer machen, wenn Factoring dabei ist, oder Aspekte, die Sie schnell regeln müssen, damit Sie sich gar nicht erst zu einem Problem auswachsen können?
Ja, wenn die Diskussion schon im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens möglicherweise in Richtung ging, dass der Faktor Probleme mit dem Kunden ausgemacht hat, dass möglicherweise Einwendungen steigen. Häufig korrespondiert ja die Leistungsqualität eines dann schuldnerischen Unternehmens auch so ein bisschen mit der Krisensituation, sodass schon Probleme im Forderungsbestand sind, dass möglicherweise Einbehalte schon vorgenommen worden sind, die letztlich den Faktor veranlassen, auch aus eigenem Sicherheitsgedanken dort Lösungen zu dann sicherlich für ein Insolvenzverfahren, auch für das vorläufige Verfahren wichtig, dass die rechtlichen Regularien nochmals dahingehend geprüft und umgesetzt werden, dass auch die Voraussetzungen insolvenzrechtlicher Natur erhalten bleiben. Es empfiehlt sich immer auch für die Sicherheit, für das Vertrauen des Faktors in die Konstellation, beispielsweise die Organe des Verfahrens, ein Gläubigerausschuss, den vorläufigen Insolvenzverwalter, möglicherweise auch das Insolvenzgericht einzubeziehen, um beispielsweise auch das Gebührenaufkommen des Faktors zu sichern, so denkbar über Einzelermächtigungen, die das Gericht erteilt, um auch die Gebühren nach Eröffnung im Rang einer Masseverbindlichkeit fortführen zu können. Es gibt also dann einen Strauß von Themen, die man insolvenzrechtlich dann zu berücksichtigen hat, um dort auch dem Faktor das Vertrauen in die Situation zu geben.
Herr Tauch, die Insolvenzverwalter sind also daran interessiert, das Factoring in der Insolvenz beizubehalten. Wie sieht das denn bei Ihnen als Factoring-Anbieter aus? Sind Sie da auch positiv oder wollen Sie dann lieber raus aus der Geschichte?
Also natürlich, wenn man, es ist ein Insolvenzfall und wenn ich jetzt die Chance bekäme, das in relativ kurzer Zeit mein Engagement auf Null zurückzuführen, im Einvernehmen mit der Insolvenzverwaltung, hätten wir auch nichts dagegen, ja, je nachdem, wie wir das Engagement auch betrachten. Aber in aller Regel, also in 95% der Fälle, wenn die Verwaltung oder die Eigenverwaltung auf uns zukommt und sagt, wir brauchen das Factoring weiter und wir würden gern fortführen, sind wir dazu auch bereit. Ja. Wir kündigen auch erstmal nicht, wie andere das vielleicht machen, sondern wir suchen erstmal das Gespräch. Und wenn das Factoring fortgeführt werden soll, haben wir einen laufenden Vertrag. Den ergänzen wir dann noch mit ein paar, eventuell auch tatsächlich mit einer Einzelermächtigung, mit weiteren zusätzlichen Vereinbarungen, die aber vielfach dann klarstellender Natur sind, ja. Vielleicht gibt es auch eine Gebührenanpassung. Aber grundsätzlich haben wir auch ein Interesse, wir haben in erster Linie ein Interesse daran, dass das Unternehmen fortgeführt wird, weil das ist die größte Katastrophe für die Forderungen, wenn der Betrieb von jetzt auf gleich stillgelegt werden würde. Da mag es Ausnahmen geben, aber wenn man sich zum Beispiel einen Automobilzulieferer vorstellt, der von jetzt auf gleich einen Mercedes oder einen BMW nicht mehr beliefern kann, dann ist die Chance sehr hoch, dass Mercedes und BMW halt eben gar nichts mehr zahlen, auch nicht auf die Altforderungen, weil sie umplanen müssen oder im schlimmsten Fall deswegen sogar einen Produktionsausfall haben. Ja. Das heißt, ja, also wenn jetzt nicht gravierende Umstände dagegen sprechen, ja, dann sind wir dazu bereit. Wenn jetzt zum Beispiel ein Verwalter käme und sagen würde, ich hätte gerne das Factoring fortgeführt und habe zusätzlich aber auch noch eine Vereinbarung mit, ich bleibe jetzt mal beim Thema Automobilbereich, mit einem großen wie Mercedes oder BMW getroffen, die unterstützen es auch mit einer Finanzierung, ja. Das kommt ja auch in dem Bereich öfters mal vor, in der Branche, dann hätten wir wiederum ein Problem, weil dann würden wir sagen, naja, wenn die dann Forderungen gegen das Unternehmen haben, können sie die vielleicht aufrechnen gegenüber unseren Forderungen. Ne? Dann, das sind dann so Sachen, die man bedenken muss. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wir stehen in aller Regel aufgeschlossen gegenüber, außer wir haben eine Beziehung, die vorher zum Kunden, die vorher schon sehr, sehr schlecht war und wir haben sehr große Probleme im Forderungsbestand. Wobei wir sogar auch schon mal einen Fall hatten, wo wir einen Betrugsfall tatsächlich hatten und der Verwalter kam dann auf uns zu und sagte, ja, es tut mir leid, ich muss es euch sagen, der Forderungsbestand, den ihr habt, der ist größtenteils Schrott, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Ich möchte den Betrieb trotzdem noch fortführen, versucht auch die Chance zu nutzen, ja, was zu verkaufen. Wie könnt ihr trotzdem das Factoring fortführen, ja, und dann geht das natürlich nur mit einem separaten Buchungskreis, wohl wissend, dass wir eine Wertberichtigung haben, ja, in dem alten Buchungskreis dann. Und natürlich sollen dann auch bitte nicht mehr dieselben Leute tätig sein, die es vorher waren. Das ist logisch, ja. Und ja, das ist, aber sogar in so einem Fall haben wir das Factoring mal fortgeführt, was halt eine gute Zusammenarbeit und gutes Vertrauen und Verhältnis dann zu dem jeweiligen Insolvenzverwalter voraussetzt, ja.
Wie verändert die Insolvenz denn den Business Case auf Ihrem Factoring-Kunden, zum Beispiel die Profitabilität oder das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind?
Ja, also was die Profitabilität betrifft, mittlerweile sind wir schon dazu übergegangen, wenn wir das Factoring fortführen, auch zu sagen, gut, wir passen jetzt die Gebühren und die Zinsen etwas an. Ich sag mal, aus meiner persönlichen Sicht, nice to have, ja, in der Regel, aber ist es ja keine lange Zusammenarbeit weiter, ja. Also zumindest nicht, wenn es einen Insolvenzplan gibt, dann wird das Unternehmen nach 3-4 Monaten verkauft. oder halt auch ausproduziert, dann haben wir nochmal ein paar extra Einnahmen generiert. Aber das ist sicherlich nicht der Grund, warum wir das Factoring fortführen. Ja? Und also im Vordergrund steht, dass wir unser Engagement zurückführen wollen. Und da ist eine vernünftige Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung ein maßgeblicher Baustein und auch die Betriebsfortführung selbst. Ja, und das sind so unsere Hauptgedanken. Ja.
Jetzt brauche ich wieder das Namen aufgreifen. Klar verhandeln die Insolvenzverwalter, vorläufige Insolvenzverwalter, wenn Gebührenerhöhungen im Raum stehen, was regelmäßig der Fall ist, was auch nachvollziehbar ist vom Grundsatz aus Sicht des Vektors, verhandeln wir um diese Position. Aber gerade im vorläufigen Insolvenzverfahren geht häufig Liquidität vor Rentabilität. Und die Liquidität wird ja im vorläufigen Verfahren regelmäßig dadurch auch deutlich verbessert, dass wir Vorfinanzierung der Personalkosten, die wir die Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen, sodass die Verschlechterung der Factoring-Kondition, die sich ja im Prozentbereich dann bewegen wird, gar nicht so sehr durchschlägt. Die Liquidität aus dem Factoring zu verlieren, vor dem Hintergrund, dass man als Unternehmen nicht bereit ist, diese verschlechterten Konditionen zu akzeptieren, wäre in der Regel töricht, weil sich eigentlich keine weiteren Finanzierungsquellen erschließen. Und nochmal auf den Aspekt Risiko des Zusammenbrechens der Fortführung des Unternehmens. Aus Sicht des Vektors muss man ja auch sehen, dass es sicherlich nicht in jeder Konstellation, aber durchaus auch Unternehmen gibt, die Forderungen innehaben, die auch dem Vektor verkauft sind, deren Durchsetzbarkeit auch ein Stück weit davon abhängt, dass fachspezifisches Personal in den Unternehmen den Forderungseinzug begleitet. Wenn das aufgrund Betriebsstillung nicht mehr vorhanden ist und nicht mehr da ist. Das sehe ich auch bei Fällen ganz häufig, wo wir nicht gefactored haben, aber im Factoring-Bereich natürlich genauso. Es fehlt uns natürlich häufig die Basis, die notwendigen Argumentationen zu führen, um materielle Einwendungen, die von Kunden erhoben werden, auch zu widerlegen. Das heißt also, da ist häufig auch eine gemeinsame Zielsetzung da. Das ist bei Banken, die Kontokorrentfinanzierung abgesichert haben über Globalzession, genauso der Fall. Die Unternehmen auch vor diesem Hintergrund zunächst mal vorzuführen, um den Forderungseinzug zur Abdeckung der Forderung des Vektors der Bank dann auch entsprechend besser realisieren zu können. Da ist also eine Zielübereinstimmung häufig auch aus diesem Grund gegeben.
Weil ich da was ergänzen darf, also das ist schon sehr lange her, wir hatten mal einen Fall, das war so ein Fall, wo alles relativ schnell zusammengebrochen ist und das war natürlich auch ein Fall, wo wir Probleme im Forderungsbestand hatten. Das eine ergibt dann gern mal das andere und was der Herr Dr. Kreuzer sagte, ist genau richtig. Da war niemand mehr vor Ort und auch das Verfahren war mehr als massearm. Und ich war mit meinem damaligen Abteilungsleiter vor Ort, um in Containern weggeschmissene Leitsordner zu durchsuchen nach forderungsbegründenden Unterlagen. Also das ist schon lange her und ich habe es nie wieder erlebt, Gott sei Dank. Ja, aber
warum finde ich es gut, dass Sie Ihnen als Faktor häufig oder Dinge auch widerfahren können, die uns häufiger widerfahren?
Was sind denn für Sie, Herr Tauch, generell so Knackpunkte, die geregelt sein müssen, damit sie auch total offen sind, Factoring in der Insolvenz aufrechtzuerhalten? Sie haben die grundlegende Bereitschaft schon signalisiert. Gibt es so ein, zwei Hürden, die für Sie Bedingungen sind, dass Sie das dann auch wirklich umsetzen können?
Naja, also wie gesagt, das eine ist natürlich, dass der Forderungsbestand, den wir haben, sauber ist bezüglich der Verität der Forderung. Aber das ist ja im beiderseitigen Interesse, auch im Interesse des vorläufigen Insolvenzverwalters. Ne? Weil wenn da jetzt plötzlich ein Abnehmer, um mal ein Beispiel zu bringen, er schuldet 100.000 und er macht einen Abzug von 50.000, also von 50%, womit keiner erstmal gerechnet hat oder zumindest war es sonst nicht bekannt, dann entsteht erstmal eine Belastung im Rahmen der Factoring-Zusammenarbeit in der Insolvenz. Und das ist uns auch klar, dass diese Belastung insolvenzrechtlich angreifbar ist. Aber das ist dann auch ein technisches Thema. Ja, wir können das nicht einfach zurückdrehen. Und dann haben wir alle viel Arbeit und Aufwand. Wie gestalten wir das? Und was ist überhaupt jetzt mit den anderen Verordnungen? Ne? Also das ist wirklich das A und O. Und natürlich wichtig ist halt die schnelle Kontaktaufnahme und das schnelle Regeln. Ja, was halt blöd ist, wenn der Verwalter erstmal, also aus unserer Sicht, wenn der Verwalter erstmal alle Beteiligten anschreibt mit dem Beschluss und auch die Debitoren, hier ist der Beschluss, Forderungen des Unternehmens sind ab jetzt bitte an mein Bankkonto sowieso zu zahlen. Ja. Ja, und das Factoring ist still, dann haben wir erstmal, ist der Zahlungsstrom erstmal umkanalisiert in eine andere Richtung. Die einen machen das, die anderen erstmal nicht, ja, das kennt man. Und auch das kann man natürlich nachträglich heilen und man kann Zahlungen weiterleiten und so, aber das ist erstmal wieder viel Aufwand für alle, ja. Und deswegen ist für uns wichtig, dass man sich einfach schnell ins Benehmen setzt, ja.
Ja, da will ich nochmal aufgreifen. Genau das muss ja durch die Absprache vermieden werden, weil wenn wir als Insolvenzverwalter, es gibt Fälle, wo wir einfach nicht informiert sind über ein Factoring, da passiert genau sowas, was Sie ansprechen. Wir schreiben pflichtgemäß die Debitoren des Unternehmens an, fordern die auf unser Sonderkonto zu zahlen. Der Kunde hat aber vorliegen das offene Factoring und weiß, er muss eigentlich an Sie zahlen. So, und genau das nutzt der Kunde ja teilweise auch aus, vielleicht auch sogar berechtigt, weil er in dem Augenblick überhaupt nicht einschätzen kann rechtlich, wo muss ich hinzahlen. Das heißt also, es kommt in Zweifel überhaupt kein Geld. Und genau das muss vermieden werden. Und von daher ist es eigentlich sinnvoll, und da bin ich völlig d'accord mit Herrn Tauch, dass man sehr früh, bestenfalls schon in der Verfahrensvorbereitung, dass wirklich planmäßige Insolvenzen sind, die durchgeführt werden, Abstimmung dort zu treffen, um genau diese liquiditätsbeeinflussenden Faktoren durch die Absprache rauszunehmen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Herr Kreuznach, eines der wichtigsten Felder, auf denen Sie arbeiten müssen in der Insolvenz, ist der Sicherheitenpool. Welche Einfluss hat denn Factoring auf den Sicherheitenpool?
Also, zunächst mal muss man sagen, dass bei einem umfassenden Factoring eine Sicherheitenpoolung im Hinblick auf die verlängerten Eignungsvorbehaltsrechte in der Regel nicht mehr stattfindet, weil die Forderungen sind weg. Wir sind im Warenbestand unterwegs, der dann noch möglicherweise über die Sicherheitenpoolung läuft. Es ist im Ergebnis so, dass bei solchen Vorgehen die Sicherheitenpoolung, die Kollegen, die diese Sicherheitenpoolungen herbeiführen, sind ja durchaus in der Branche auch bekannt, das sind ja nicht ganz viele, dass man die dann rechtzeitig versucht mitzunehmen, um dort auch Regelungen zu treffen, die das Factoring auch absichern, weil auch der Sicherheitenpool wird ein vitales Interesse daran haben, die Produktion aufrechtzuerhalten, um vorhandene Bestände abzuarbeiten, was ja dann möglicherweise wieder den Lieferanten über einfache Eigentumsvorbehaltsrechte zugutekommen kann. So ist eigentlich meine Erfahrung, dass man das trotz Sicherheiten, die Anzahl der Sicherheitenpoolung würde ich bei Factoring als eher geringer ansehen als bei normalen Verhältnissen. Und im Hinblick auf die einfachen Eigentumsvorbehaltsrechte, da sehe ich noch den Ansatz für den Pool, Abstimmung bezüglich der Forderungsabtretung an den Faktor. Und dann ist natürlich die große Frage, wenn der Faktor dann die Zahlung als Unternehmen leistet, inwiefern wird der Pool an diesen Zahlungen dann partizipieren? Das ist halt eine Wirtschaft.
Für Sie, Herr Tauch, ändert sich nichts, was die Sicherheiten angeht, oder? Sie sind ja gut besichert und werden wahrscheinlich in der Insolvenz auch nicht dazu neigen, noch weitere Sicherheiten zu verlangen.
Nee, das tun wir in der Regel nicht, ja. Also was schon mal sein kann, ist, dass wir sagen, okay, wir sehen hier vielleicht doch die eine oder andere Unklarheit im Forderungsbestand, dass man sagt, wir erhöhen jetzt vielleicht doch und machen einen extra Einbehalt oder sowas oder erhöhen einen Einbehalt, einen bestehenden Einbehalt, um da erstmal noch einen Puffer zu generieren, ja. Ansonsten haben wir eigentlich gegenüber aus dem Unternehmen heraus eigentlich nur kaum Sicherheiten außerhalb Forderungen, die nicht angekauft sind. Da ist bei uns das vertraglich so geregelt, dass da eine Global-Session unterlegt ist, ja. Wobei es halt so ist, auch wenn wir das Factoring dann fortführen würden, ja, und es kommt eine Zahlung auf eine solche nicht angekaufte Forderung herein, in der laufenden Zusammenarbeit wird die 1:1 dem Abrechnungskonto gutgeschrieben und wäre in der nächsten Auszahlung an den Kunden oder an den Insolvenzverwalter enthalten. Ja. Das heißt, wenn es doch auch einen Lieferantenpool gäbe, könnte man sich mit dem darüber unterhalten, was gibt's für eine Materialeinsatzquote und kriegt der dann aus diesen Forderungen, aus den Zahlungen für nicht angekaufte Forderungen Anteil. Da waren wir früher öfters mal selbst auch an Bord in Gesprächen mit den Poolverwaltern, aber das hat sich irgendwie verändert. Ich denke, das wird das in der Regel direkt zwischen Insolvenzverwaltung und Poolführer geklärt. Ja. Sind wir nur noch selten involviert.
Mich würde mal die atmosphärische Seite interessieren, was man in einer Insolvenz nicht haben will, wo es eh hoch hergeht, komplizierte Leute, lange Prozesse, windige Spielchen. Ich stelle Ihnen beide mal die Frage gegenüber dem anderen Partner und bin sehr gespannt, was Sie antworten. Herr Tauch, was erwarten Sie denn so von dem Insolvenzverwalter, so im Sinne von Best Practices, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert und Sie als Factoring House auch guten Gewissens das Zeug einfach durchlaufen lassen können und keine Probleme machen? Was sind die Best Practices auf der anderen Seite aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht ist es eigentlich relativ einfach. Wir freuen uns über eine schnelle, offene Kontaktaufnahme. Wenn der Verwalter sagt, ich möchte das Factoring nicht fortführen, ich habe bessere Alternativen auch, wunderbar, ja, dann wird das Unternehmen fortgeführt und wir starten die Abwicklung, auch kein Problem. Also wir sind relativ pragmatisch, behaupte ich mal, unterwegs, ja. Und was uns natürlich nicht gefällt, ist, wenn man hingehalten wird, wenn überhaupt keine Informationen fließen, oder wenn am Forderungsbestand, der tatsächlich uns gehört, so gearbeitet wird, sage ich einfach mal, ohne uns irgendwie zu informieren, ja. Offene Kommunikation, möglichst schnell, möglichst frühzeitig und dann zusammen gemeinsam pragmatische Lösungen finden, ja. Sei es für eine Abwicklung oder sei es auch für eine Fortführung. Also das ist es in Kürze.
Herr Kreuznach, was würden Sie erwarten von einem Factoring-Geber?
Ich würde das 1:1 übernehmen wollen. Die offene, schnelle Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für die Verwaltung. Ich auch, wenn man auf Seiten des Faktors eine wirtschaftliche Herangehensweise erkennt, eine schnelle Kommunikation, ob man aufgrund schon der vielleicht auch deutlich längeren Erfahrung im Umgang mit dem Kunden, mit dem schuldnerischen Kunden, eine Zusammenarbeit überhaupt wünscht, um auch möglichst zeitnah dann Alternativen für Finanzierung erarbeiten zu können. Ein schnelles, offenes Umgehen mit einbehalten, dass auch der Faktor Transparenz im Hinblick auf den Bestand der angekauften Forderungen, Transparenz im Hinblick auf die Einbehalteschaft. Dies vor dem Hintergrund, dass wir ja durchaus häufig auch Fragen stellen müssen im Hinblick auf den Forderungsbestand, der uns seitens der schuldnerischen Unternehmen dargestellt wird, um dort auch eine gemeinsame Grundlage im Hinblick auf die kaufmännischen Grundlagen des Factorings erzielt. Von daher ist genau das, was Herr Tauch aus Sicht des Faktors anspricht, für uns auch wichtig, eine offene, schnelle, konstruktive und wirtschaftlich orientierte Kommunikation wesentliche Voraussetzung.
Ich fasse mal zusammen, dass von beiden Parteien Factoring in die Insolvenz eigentlich tendenziell eher als hilfreich und unkompliziert wahrgenommen wird. Beide nicken auch. Jetzt gehe ich mal weiter, Herr Kreuznacht. Würden Sie das sogar so weit unterschreiben, dass Sie oft in der Insolvenz versuchen, neues Factoring an Bord zu bekommen?
Oft ist jetzt vielleicht etwas zu weit gesprungen, aber ja, es wird durchaus in unterschiedlichen Konstellationen übernommen. Hat man eine Konstellation, wo Vertrauen noch bei den Hausbanken beispielsweise ist, wo man über entsprechende revolvierende Massedarlehen durch Einsatz der vorhandenen Sicherheit und Kontokorrente aufrechterhalten kann oder auch Sicherheiten, Verwertungserlöse für den laufenden Geschäftskern einsetzen kann, wird man versuchen, dieses Finanzierungsinstrument, weil es am unkritischsten weitergeführt werden kann, aufrechtzuerhalten. Es gibt aber durchaus Konstellationen, wo die Situation auch im Verhältnis zu den Banken so ist, dass dort keine Bereitschaften bestehen oder auch das Potenzial aus anderen Gründen, weil bereits vorher fertiggestellt worden sind, Geschäftsbeziehungen beendet worden sind, das wenig möglich ist. In solchen Fällen ist natürlich Factoring durchaus ein wirtschaftlich ernstzunehmender Faktor. Warum? Weil wir haben ja häufig keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten als durch einen schnellen Verkauf der Forderung und den unmittelbaren Rückfluss über den Factoring. Wir können darüber hinaus mit dem Factoring auch Liquidität generieren und das natürlich auch schnell. Und wenn die Vereinbarung steht mit dem Faktor, sehr schnellen Rückflüsse. In der Regel sind das jetzt 2-3 Tage. Nach Ankauf der Forderung steht die Liquidität zur Verfügung. Wir brauchen also nicht an Kunden herantreten, um dort kurzfristige Zahlungsziele vereinbaren, die oftmals nicht durchsetzbar sind, aber dann oft auch viel Geld kosten, deutlich mehr, als es beim Faktor sich an Gebühren auswirkt. Wir haben den Aspekt der Masseschonung. Fließt die Liquidität? Haben wir dort Möglichkeiten, die Betriebsausgaben natürlich über diese Liquidität auch zu generieren? Wünschenswert natürlich auch, wenn es zu einem Factoring kommt und es besteht die Chance, das auch in der Weise zu betreiben, dass der Faktor das Bonitätsrisiko des Kunden, des schuldnerischen Unternehmens noch versichern kann, haben wir insgesamt auch eine höhere Sicherheit in der Konstruktion. Deswegen ist es gerade auch in den letzten Jahren deutlich häufiger vorgekommen, dass man das Factoring auch im Rahmen von Sanierung unmittelbar ansteuert. Das auch schon teilweise in der Vorbereitung von Insolvenzverfahren, insbesondere bei Eigenverwaltung.
Jetzt kommt die 1-Million-Euro-Frage an Herrn Tauch. Machen Sie sowas auch, Factoring, als neues Projekt bei einem Kunden, der gerade in die Insolvenz gegangen ist?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir das nicht generell ausschließen, aber dass es eher selten vorkommt. Ja, es muss für uns wirklich ein idealtypischer Factoring-Fall sein, ja, also vom Grundgeschäft her, ja, also wie werden Forderungen generiert, was für eine Branche ist es, wie viele Abnehmer sind es, möglichst breite Streuung, keine Konzentration. Das sind oft hohe Hürden. Es sollte auch kein allzu kleiner Fall natürlich sein, weil es geht ja um die Aussicht, einen größeren Fall tatsächlich dann auch zu gewinnen, der dann irgendwann nicht mehr in der Insolvenz ist. Und natürlich ist das Risiko, was heißt Risiko, aber das kann natürlich sehr gut sein, dass das Unternehmen dann verkauft wird an einen Erwerber, der im Nahen schon andere Finanzierungsverformen zur Verfügung hat. Ja, also ausschließen möchte ich das nicht. Man kann auch gerne auf uns zukommen. Es kommen auch oft genug hin und wieder Verwalter auf mich zu. Ich leite es dann weiter, ja. Und dann schauen sich das Kollegen von uns an. Und hier und da wird der Ball auch mal aufgenommen. Aber um ehrlich zu sein, ist das nicht sehr oft. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, es gibt spezialisierte Unternehmen, also Konkurrenten von uns oder Mitbewerber, ja, die das sehr regelmäßig machen und bei denen das auch zum Geschäftsmodell gehört. Ja, dass sie sagen, gut, wir sind da jetzt sehr routiniert drin, können die entsprechenden Gebühren und Zinsen verlangen, dass sich das dann auch tatsächlich lohnt, selbst wenn es nur eine kürzere Zeitspanne betreffen soll. Ja. Also ansprechen kann man uns, ja, aber es muss schon wirklich ein sehr idealtypischer Fall sein.
Aber Herr Kreuznach, Sie werden fündig außerhalb des Kreises der üblichen Verdächtigen bei so Spezialisten in solchen Fällen?
Ich würde das genauso einschätzen wie Herr Tauch. Es gibt wirklich spezialisierte Factoring-Gesellschaften, die teilweise wirklich diese Insolvenzfinanzierung ein Stück weit zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Da lohnt es sich eher, die anzusteuern, weil wir müssen ja auch eins berücksichtigen. Die Prüfungszeit, die der potenzielle Faktor hat, ist ja relativ überschaubar. Wir brauchen ja schnell Liquidität, eine schnelle Entscheidung. Und da ist es so, wenn Spezialisten im Factoring-Bereich dort auftreten, die haben ganz andere Grundlagen und Erfahrungen im Umgang mit der Situation, der Beurteilung der Situation. Ich glaube auch, wie Herr Tauch gesagt, das ist schon ein spezielles Factoring-Geschäft, aber auch genau diese Spezialisten steuern wir dann, wenn Notwendigkeiten in die Richtung bestehen, noch an.
Jetzt spulen wir mal nach vorne. Am Ende jedes Insolvenzverfahren, zumindest wenn es erfolgreich ist, steht ja in der Regel der Eigentümerwechsel. Herr Tauch, was für Folgen hat denn der Eigentümerwechsel, der ja zwingend dann kommt, für das Factoring-Programm? Ist das eine Unsicherheit, die Sie auch beschäftigt im Rahmen der Insolvenz?
Ja, vielleicht mal ganz kurz vorab. Der Eigentümerwechsel muss nicht unbedingt kommen, wenn es ein Insolvenzplanverfahren gibt, ne? Aber vielleicht können wir das danach nochmal separat machen. Oft, klar, wenn es zur Veräußerung kommt, klar, dann wird das per sogenannten Asset-Deal gemacht. Das heißt, der Rechtsträger als solcher bleibt nicht erhalten, sondern die Vermögensgegenstände werden verkauft an eine aufnehmende Gesellschaft. Und dann, ja, das ich sag mal, das sehen wir sportlich. Also dann kann es sein, dass der neue Gesellschafter sagt, gut, ich habe eine eigene Factoring-Gesellschaft oder ich mache überhaupt kein Factoring, ich stehe so gut da, ich habe eine andere Bankfinanzierung oder brauche das nicht, ja, dann ist das so, ja. Es wäre ein neues Kreditengagement, ja, wenn es eine neue Gesellschaft ist, wenn die auf uns zukommt und sagt, wir würden das Factoring gerne fortführen, das scheint in der Vergangenheit bei der alten Gesellschaft geklappt zu haben, dann gebe ich das an die Kollegen, es schlägt in der Regel bei mir auf, dann gebe ich das an die Kollegen im Vertrieb und in der Neukundenanalyse weiter. Dann geht es auch relativ schnell, weil wir kennen das Grundgeschäft ja schon. Ja, das ist ja das Wichtigste für uns. Dann werden wir fragen, okay, was ist euer Konzept? Was ist, wie sieht die sonstige Finanzierungsstruktur aus? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und dann kann es dazu kommen, wenn wir das auch wollen, dass es ein neues Factoring-Engagement mit einer neuen Gesellschaft gibt. Es kann natürlich auch mal sein, dass wir sagen, naja, gut, natürlich haben wir es im Insolvenzverfahren das Factoring fortgeführt, aber insgesamt ist vielleicht nicht so das Interesse, nochmal neu einzusteigen. Das kann was mit der Größe zu tun haben, mit dem Volumen oder mit den handelnden Personen, falls die noch an Bord sein sollten. Also nicht seitens der Insolvenzverwaltung, sondern seitens des Kunden. Das ist also einfach eine neue Kreditfrage, ja. Mhm. Und es ist aber nicht so, dass wir sagen, also es gibt natürlich schon Engagements, wo wir sagen, das wäre schön, wenn wir gefragt werden würden, ja. Das ist so. Und dann gibt es aber natürlich auch Engagements, wo wir sagen, ja, okay, gut, wir haben es jetzt mit der Insolvenzverwaltung gut zu Ende gebracht. Und wenn jetzt der Erwerber uns nicht mehr fragt, ist es auch nicht schlimm aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das hängt davon ab, wie der Fall gestaltet ist.
Beim Planverfahren ist es doch relativ einfach. Da ändert sich ja praktisch ja nichts, wenn das Unternehmen fortgeführt wird. Da geht dann irgendwann das Team Kreuznach, wenn es überhaupt drin ist, oder die Eigenverwaltung raus und dann kommt man wieder in den normalen Modus, in dem man vorher war, oder unterschätze ich das?
Ja, grundsätzlich ja. Der Rechtsträger bleibt ja erhalten. Wir haben vermutlich auch einen laufenden Factoring-Vertrag. Das hängt natürlich von den Laufzeiten auch so ein bisschen ab, ja. Also wir machen es so, dass wir in die Fortführungsvereinbarung nach Antrag schon reinschreiben, dass wir Sonderkündigungsrechte haben, wenn es ein Planverfahren gibt, wenn das Verfahren aufgehoben wird und ja, oder sich vielleicht auch Gesellschafter in der Gesellschafterstruktur was ändert. Und dann gucken wir uns das auch an. Ich meine, da hängt es natürlich auch dran, was steht jetzt in dem Plan eigentlich drin? Was soll an Quoten wann bezahlt werden? Vielleicht über einen langen Zeitraum gestreckt und so weiter. Was ist eigentlich das Konzept? Ja, ich meine, darum denken wir auch, dass das Unternehmen jetzt saniert ist, ja. Und das sind so die Fragen, die sich uns dann stellen. Aber richtig ist, dass wir im Prinzip dann erstmal noch einen laufenden Factoring-Vertrag mit dem Rechtsträger haben, ja.
Wollen Sie was ergänzen, Herr Kreuznach?
Also ja, ich würde das aufgreifen wollen. Der Insolvenzverfahren bei Rechtsträgerhaltung, insbesondere wenn dort doch dann ein Gesellschafterwechsel stattfindet, ein Eigentümerwechsel stattfindet, würde jetzt mal unabhängig davon, dass ich das auch so kenne, dass entsprechende Rechte in Fortführungsvereinbarungen geregelt sind, würde meines Erachtens durchaus Optionen auftun, dass die Factoring-Gesellschaft dann unter Berücksichtigung dieses Eigentümerwechsels letztlich eine neue Kreditentscheidung treffen muss und dann sich gegebenenfalls aus dem Factoring auch verabschiedet. Die Rechtsträgererhaltung letztlich finanziert aus dem Gesellschafterkreis ist, und da sind wir bei der bei der Anmoderation, die Sie zu diesem Themenkreis gerade auch vorgenommen haben, da nehmen wir gerade in der mittelständischen Praxis wahr, dass die Anzahl der Eigensanierung deutlich steigt im Augenblick. Das gesamte Sanierungsumfeld ist schwieriger geworden. Wir haben die ausgemachte Wirtschaftskrise. Wir haben deutlich weniger Chancen, strategische Investoren in Unternehmen auch über M&A-Prozesse zu ziehen, weil einfach viele Unternehmen, die ansonsten in früheren Zeiten Wachstumsentscheidungen durch Kauf von Wettbewerbern getroffen haben, diese Entscheidung im Moment. Die Finanzierungsbereitschaft ist gesunken. Finanzierung über Private Equity, über Venture Capital sind deutlich schwieriger geworden im Moment an Wirtschaft. Das heißt also, wir laufen häufig auf diese Situation zu, dass ausschließlich eine Eigensanierung getragen über das Unternehmen, über Liquidität, die möglicherweise im Verfahren erwirtschaftet wird, aber auch durch Einsatz von Liquidität aus dem Gesellschafterkreis, möglicherweise auch durch Umwandlung potenzieller Ansprüche gegen Gesellschafter in Liquidität fürs Working Capital, für die Fortführung. Damit wird das Gewicht der Eigensanierung und die Anzahl der Eigensanierung im Moment in dieser Krisensituation sehr hervorgehoben. Und dann sind wir schnell auch bei der Frage, wenn das Unternehmen sich im Vorfeld über Factoring finanziert hat, brauchen wir dieses Factoring dann auch für die Zukunft? Das ist regelmäßig der Fall. Weil in der Situation, eine Bank zu finden, die dann aufspringt, ist wiederum schwierig. Das heißt also, die Notwendigkeit bei Eigensanierung, auch mit dem Faktor als Finanzierer Lösung zu finden, das ist deutlich intensiver geworden auf der derzeitigen Situation.
Danke für das Resümee, aber ich würde es sogar sehr positiv vorheben. Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, wie gut Factoring und die Insolvenz zusammenpassen nach diesem Gespräch mit Ihnen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Kreuznach, die Verfahren werden immer mehr, die Verfahren werden tendenziell auch immer schwieriger. Und wenn man da was hat, was sich verbessert hat, das haben Sie ja eingangs gesagt, dass das deutlich smoother läuft als in der Vergangenheit, ist das eine gute Nachricht. Mit diesem Resümee würde ich mich bei Ihnen beiden bedanken. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke in diese wirklich sehr interessante Welt.
Vielen Dank zurück. Ich habe mich gefreut.
Ja, vielen Dank auch von mir. Hat mich auch gefreut. Dann schönen Tag noch für alle.
Schönen Tag. Bis dann.
Ganz so weit sind wir noch nicht. Ich muss noch abmoderieren. Bestimmt habe ich noch die ein oder andere Frage versäumt zu stellen, liebe Leute. Wer das nachholen will, unsere beiden heutigen Experten sind sicherlich ansprechbar und wissen noch viel mehr, als ich in den letzten knapp 40 Minuten von Ihnen abgezapft habe. Also keine Scheu, die beiden einfach anzusprechen. Die große Runde ist jetzt aber zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht ja bis bald wieder bei What's Up Corporate Finance. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com